Morgen auch von mir und wir starten in diese Reihe von Esther. Und ich will, bevor wir da näher reinschauen, mit einer anderen Geschichte oder Begebenheit starten, die in meinem Leben stattgefunden hat oder die mich bewegt hat. Und so einige von euch haben das mitbekommen, die Geschichte von meinem afghanischen Freund, der Ende April nach Afghanistan abgeschoben wurde. Und ich erinnere mich noch, wie wir auf der Gemeindefreizeit waren und zusammen für ihn gebetet haben. Es war die Zeit, als er gerade abgeschoben wurde, in Kabul dann angekommen ist und wir gemeinsam für ihn gebetet haben. Und diese ganze Geschichte von ihm und dieser Abschiebung ging mir sehr nah und hat irgendwie auch eine Betrübnis ausgelöst. Zum einen hätte ich ihm natürlich gerne geholfen, soweit das irgendwie möglich gewesen wäre, dass er gar nicht abgeschoben worden wäre. Zum anderen war das so eine intensive Beziehung mit ihm, wie ich sie wahrscheinlich mit keinem anderen von den Flüchtlingen hatte. Und also ich habe mit Flüchtlingen ein bisschen mehr zu tun, aber gerade mit ihm ist es so intensiv gewachsen und ich habe ihn so richtig ins Herz geschlossen, wie einige von uns, die heute Morgen hier sind, auch. Und da ist so eine richtige Beziehung gewachsen. Aber das Allerschwerste für mich war wahrscheinlich, dass er auf dem besten Wege war, Jesus kennenzulernen und eigentlich aus meiner Einschätzung kurz davor war. Und das war so, dass er einen iranischen Bibelkurs besucht hat und dass er hier im Gottesdienst auch schon mal mit war und dass wir immer wieder über das Evangelium reden konnten und er ganz begeistert war davon, wenn wir darüber geredet haben und ihn das so richtig gepackt hat. Und dann kam es auf einmal ganz anders. Gott schien eigentlich in der letzten Zeit, in der er hier war, richtig zu wirken und die Gebete zu erhören, die von ganz vielen, auch von uns hier, auch von der Jugend und von vielen Leuten einfach in ihn geflossen sind, die vor Gott gebracht wurden. Ja, und auf einmal kam es anders. Auf einmal kam dieser Anruf, diese Information, er ist jetzt in Abschiebehaft und wird nach Afghanistan abgeschoben. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen. Er selbst muss jetzt in ein Land, in dem er nie gelebt hat. Und das hat den Hintergrund, dass seine Eltern afghanischer Herkunft waren und er aber nur im Iran gelebt hat. Das heißt, es war für ihn alles eine ganz schwierige Situation. Und für mich war irgendwann klar, okay, ich kann ihn da nicht mehr rausholen aus dieser Abschiebehaft oder wir können ihn da nicht mehr rausholen mit verschiedenen Leuten. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie können wir ihm vor Ort versuchen zu helfen. Und tatsächlich hat sich ein Kontakt ergeben. Ich habe mit ihm selbst dann auch Kontakt gehabt, als er in Afghanistan war. Und er hat mir von seiner Angst und von all dem, was so da war, erzählt und war völlig schockiert. Aber ich habe Kontakt aufgenommen zu einer Organisation, die dort arbeitet, zu Christen, die dort arbeiten. Und es ist für mich so ein Hoffnungsschimmer entstanden, dass da doch nochmal irgendwie was daraus werden kann. Ja, dass Gott ihm in Afghanistan begegnet. Und eigentlich sah das alles ganz gut aus und dann gestaltete sich das letztendlich doch sehr schwierig. Irgendwie waren die Leute in Afghanistan sehr zögerlich und es ist gut nachvollziehbar. Afghanistan ist auf Platz 2 im Weltverfolgungsindex im Moment und die Leute sind vorsichtig und eingeschüchtert, die Christen, ja, wenn es um Kontakt zu anderen geht. Und so tat sich wochenlang und monatelang irgendwie erstmal nichts und es sah alles eigentlich aus wie eine Führung Gottes, aber es tat sich nichts. Und ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Und dann hat mich dieses Bild erreicht von ihm. Ende Juli war das, also einige Monate später. Das ist er und er ist hier zusammen mit dem Leiter von der Missionsorganisation, der gerade diese Missionsorganisation dort besucht hat. Und der hat sich ein Herz gefasst und hat sich mit ihm getroffen und hat mit ihm über den Glauben geredet. Und sie haben zusammen einfach gebetet und er konnte da Kontakt vermitteln zu den Leuten in Afghanistan. Und dann ging es so weiter, dass mein afghanischer Freund hier auf dem Bild zu sehen, dass er mit anderen Leuten angefangen hat, Bibel zu lesen in Afghanistan. Ja, und es war richtig schön zu sehen, dass Gott über Wochen, Monate hinweg dann doch wirkt. Trotzdem war in dieser Zeit in gewissermaßen für mich irgendwie die Zeit schwierig. Und das Ganze hat mit menschlich gesehenem Unverständnis irgendwie auch zu tun gehabt. Weil ich mich gefragt habe, warum muss der ausgerechnet jetzt in dem Moment, als er eigentlich kurz davor war, Jesus kennenzulernen, dann abgeschoben werden? Warum musste das so kommen? Und dann auch weiter, dann hatte ich diesen Kontakt nach Afghanistan, was eigentlich schon irgendwie wie eine Wirkung Gottes aussah oder ja auch war, aber ich habe mich gefragt, warum klappt das denn mit dem Kontakt dann nicht so einfach? Warum bewegt Gott kein Herz dazu, dass sich jemand ein Herz fasst und sich mit meinem Freund trifft? Viele Fragen, die irgendwie da waren, auch Traurigkeit ein Stück weit, aber eine Tatsache, die mir immer wieder Ruhe verschafft hat in dieser ganzen Zeit, und diese Tatsache war, Gott handelt souverän. Auch wenn ich manches nicht verstanden habe und dachte, dass mein Freund auch am unkompliziertesten hier in Deutschland jetzt Jesus kennenlernen könnte, so sind Gottes Pläne in seiner ganzen Weisheit, in seiner ganzen Liebe viel größer und besser. Und genau diese Tatsache, Gott handelt souverän, die begegnet uns immer wieder in der Bibel, durch die ganze Bibel hinweg. Und sie begegnet uns auch ganz stark in dem Buch Esther. Und deshalb ist der Übertitel über unserer Reihe Esther, Gott handelt souverän. Durch dieses ganze Buch Esther hindurch sieht man diese Wahrheit immer wieder. Zwar sehen wir Gottes Handeln nicht unbedingt immer offensichtlich im ersten Moment. Und es sind auch keine Riesenwunder, die in diesem Buch geschehen. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht da wäre. Bezeichnend und einzigartig für dieses Buch Esther ist, dass Gott selbst explizit namentlich kein einziges Mal erwähnt wird. Es gibt in der hebräischen Sprache versteckt Hinweise darauf, dass der Name Gottes doch irgendwo vorkommt, aber nur über Umwege gedacht im hebräischen Denken. Aber so lesen wir ihn erstmal kein einziges Mal in diesem Buch. Aber selbst wenn Gott keine direkte Erwähnung findet in diesem Buch, namentlich, und das Ganze wie eine einfach interessante Geschichte wirken kann, so ist Gott trotzdem der Handelnde in diesem Buch und er hält alles in seiner souveränen Hand. Zu keiner Zeit ist ihm irgendwas entglitten und zu jeder Zeit hat er alles unter Kontrolle. Auch wenn in dieser Geschichte Dinge passieren, die erstmal nicht Gottes moralischem Willen entsprechen. Und das ist eine Unterscheidung, die ich am Ende von dieser Predigtreihe nochmal vornehmen werde oder nochmal drüber predigen werde, über den souveränen Willen Gottes und den moralischen Willen Gottes, was hilfreich ist, wenn man diese Unterscheidung ein bisschen weiß, weil sie sich an mancher Stelle beißen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr darüber nachdenkt. Gott handelt souverän über die Souveränität Gottes, über die Führung Gottes in eurem Leben vielleicht auch. Aber es kreisen, denke ich, bei dem einen oder anderen so manche Fragezeichen. Und bei mir ist es auch so, dass zum Beispiel in dieser Geschichte von meinem Freund viele Fragen da waren. Und ich vermute mal, man kennt das, man fragt sich, warum greift Gott hier und dort nicht ein? Warum lässt er dies und jenes zu? So diese Fragen, die uns schnell in den Sinn kommen können. Und ich bin sicher, dass es Lebenssituationen bei wahrscheinlich jedem von uns gibt, wo das nicht einfach nur Fragen sind, die das allgemeine Weltgeschehen betreffen, sondern wo das ganz persönlich wird. Wo diese Tatsache, Gott handelt souverän, einem nur noch sehr schwer über die Lippen geht, weil mein Leben irgendwie was anderes auszudrücken scheint. Und ich finde gerade die Geschichte im Buch Esther so mutmachend in dieser Hinsicht. Weil selbst wenn Gott keine unmittelbare Erwähnung findet und man den Eindruck bekommen könnte, er ist irgendwo fernab und hat mit dieser Geschichte erstmal nicht viel zu tun, sieht man bei genauerem Hinsehen, dass er der Handelnde ist und dass er zu seinem Ziel kommt. Und das werden wir Stück für Stück in dieser Predigtreihe erkennen und sehen, Gott ist der Hauptakteur in diesem Buch, ohne erwähnt zu werden. Und ich hoffe und bete, dass diese Reihe uns dazu dient, dass unser Vertrauen auf Gott neu gestärkt wird und unser Vertrauen in seine souveräne Führung in unserem Leben. Egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Selbst wenn vielleicht mein Empfinden ist, dass Gott irgendwo weit weg zu sein scheint und mit meiner Lebenssituation gerade offensichtlich nicht so viel zu tun haben scheint, so soll uns doch diese Reihe ganz neu ermutigen, auf ihn zu vertrauen. Ich will euch, um so ein bisschen eine Einführung zu kriegen in diese Reihe, in dieses Buch, mal eine Einführung und eine geschichtliche Einordnung geben und habe so ein paar Eckdaten, die hilfreich sind zu wissen. Zum einen ganz grundlegend ist es wichtig zu wissen, dass es eine Reichsteilung gab und viele von euch wissen das, von Israel, also dem gesamten Israel, und zwar eine Unterteilung in das Nordreich, was immer wieder als Israel bezeichnet wird, und das Südreich, was als Juda bezeichnet wird im weiteren Verlauf dann. Das Ganze ist ungefähr um das Jahr 931 passiert, vor Christus. Allerdings gibt es verschiedene Theorien, es war ungefähr in dem Zeitraum. Ja. Und dann kam es so, dass sie ihre eigenen Königreiche hatten und dass sie Gott ungehorsam waren und die Konsequenz daraus war, dass das Nordreich Israel verschleppt wurde in die assyrische Gefangenschaft, 722 vor Christus. Einige Jahre später wurde auch das Südreich, nämlich Juda, in die babylonische Gefangenschaft verschleppt, 586 vor Christus. Und zu der Zeit waren die Babylonier an der Macht, das babylonische Großreich. Und dieses babylonische Großreich wurde dann abgelöst von Persien. Und zwar 539. Und das persische Reich war dann eine ganze Staffette von 539 bis 331 vor Christus. Also viele Zahlen, ja, aber so habt ihr mal einen einigermaßen Eindruck. Und mit dieser Ablösung des Babylonischen Reiches, als die Perser das übernommen haben, hat Gott ein großes Wunder gewirkt. Und zwar hat er den Perserkönig Kyros dazu benutzt, dass das Volk Israel bzw. Juda wieder zurück darf nach Jerusalem. Und er hat ihnen gestattet und sie sogar mit Material versorgt, dass sie wieder zurückgehen dürfen, den Tempel wieder aufbauen dürfen und in Jerusalem wieder Fuß fassen dürfen. Also eine ganz wundersame Art und Weise, wie Gott das geführt hat und wie er diesen König, der eigentlich mit Gott nicht viel zu tun hatte, dazu geführt hat. Und wir lesen das im Buch Esra, in Esra 1 bis 6 sehen wir das. Und dann gehen die Juden zurück und bauen den Tempel wieder auf. Und nach der Fertigstellung dieses Tempels, was in Esra 6 beschrieben ist, ist erstmal eine Zeit, die erstmal so weiter nicht beschrieben ist, bis es dann in Esra 7 weitergeht, wo Esra, also auch dieses Buch, den Titel dieses Buches trägt, Esra mit einer Gruppe von Leuten dann wieder nach Jerusalem zurückkehrt. Und zwischen dieser Zeit, Fertigstellung des Tempels und der zweiten Rückkehr von Esra nach Jerusalem, also mit einer zweiten Gruppe von Leuten, da spielt diese Geschichte von Esther. Die Geschichte von Esther spielt in der Herrschaftszeit vom persischen König Ahasveros, wie wir das eben schon gehört haben, der auch Xerxes der Erste genannt wird. Und das war in dieser Zeit 486 bis 465 vor Christus. Also das ist der Zeitraum. Explizit spielt die Geschichte Esthers über einen Zeitraum von 10 Jahren und zwar von 483 bis 473. Spannende ist an diesem Buch und an dieser Geschichte, dass die Ereignisse außerhalb von Jerusalem spielen. Einige Juden, die eigentlich hätten zurückkehren dürfen aus der babylonischen Gefangenschaft, sind nicht zurückgekehrt, sondern in Babylon und dann auch letztendlich in Persien geblieben. Gott hat eigentlich angeordnet, dass sie zurückkehren sollen in ihr Land wieder, zurückkehren sollen nach Jerusalem, aber manche haben das getan. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Vielleicht war es Bequemlichkeit oder sie hatten sich gut eingerichtet und weiß es nicht so genau. Und zu diesen Leuten gehörte Mordechai und Esther, die nicht zurückgekehrt sind, sondern im Persischen Reich gelebt haben. Ob das ein starker Ungehorsam gegenüber Gott war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Entscheidend ist aber, selbst wenn es ein Ungehorsam war, dass Gott sich immer noch um Esther und Mordechai, um diese Leute, die nicht zurückgekehrt sind, kümmert. Und so sehen wir im Buch Esther den einzig ausführlichen Bericht über das, was außerhalb von Jerusalem stattgefunden hat. Ja, also wir haben kein Buch in der Bibel, was so stark darüber spricht, was so im Umfeld von Israel stattgefunden hat. Interessant ist, dass das Volk Israel gerade von Persien aus, von der Burg Susa aus, ausgerottet worden wäre, wenn Gott nicht diese Geschichte mit Esther geschrieben hätte. Und so ist es letztendlich nicht nur einfach eine kleine Geschichte irgendwie, die am Rande in der Bibel auch noch erwähnt ist, sondern diese Geschichte von Esther, die wir uns anschauen werden, ist eingebettet und ganz ein wichtiger Meilenstein in der großen Heilsgeschichte Gottes. Das Buch ist vor allem an Juden geschrieben und soll zur Ermutigung dienen. Die Juden sehen, wie Gott handelt. Die Juden sehen auch an diesem Buch, dass kein Volk in dieser Welt sie überwältigen kann als das einzigartige Volk Gottes. Und das Buch führt sie dazu, dass sie Dankbarkeit bekommen und Gott anbeten und eine neue Hingabe leben wollen. Das Buch, und das habe ich schon gesagt, spielt mitten in der Weltgeschichte, voller menschlicher Tücken, voller egoistischer Typen, voller Machtmissbrauch, voller Hass, voller schlechter Vorbilder, ist alles dabei. Aber zugleich sehen wir auch treue Menschen, die auf Gott vertrauen und im Vertrauen Schritte gehen. Und wir sehen also in diesem Buch eine ganze Reihe von Denk- und Verhaltensweisen, die im Kern auch mit unserem alltäglichen Leben noch ganz viel zu tun haben. Und obwohl viel Falschheit in diesem Buch ist, sehen wir Gottes souveränes Handeln, das über den Dingen steht. Und dieses souveräne Handeln findet in diesem Buch, aber auch bis heute, auf drei Ebenen statt. Und ich will mir mit euch diese drei Ebenen angucken. Die erste Ebene ist, Gott handelt souverän in der Weltgeschichte. Das ist das, was wir uns ein bisschen ausführlicher angucken wollen. Die Bibel macht immer wieder deutlich, dass Gott Könige und staatliche Gewalten, Herrscher und so weiter einsetzt und absetzt. Ja, in Daniel 4, Vers 14 zum Beispiel oder Römer 13, Vers 1 sind Stellen, die das deutlich machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es manchmal schwer, das zu glauben. Bei allem, was man so sieht in dieser Welt, bei allen Herrschern und Tyrannen und sonst was, was da so ist, ist das nicht so leicht nachzuvollziehen und zu glauben, dass Gott sie tatsächlich eingesetzt hat. Aber trotzdem ist es so, dass jeder Weltherrscher und auch die gesamte Weltgeschichte Gottes Souveränität unterstellt ist. Und darüber hinaus ist es so, dass Gottes Geschichte mit seinem Volk, mit seinen Leuten immer spielt innerhalb der großen Weltgeschichte. Und es ist einzigartig, wenn man das mal in Vergleich setzen würde mit anderen Religionen, wie stark Gott sich an Geschichte bindet und damit ganz verbindlich macht. Also auch die Geschichte von Esther spielt nicht in irgendwelchen unerreichbaren Sphären, sondern spielt inmitten eines großen Weltreiches. Und wir haben eben davon gelesen, dass die Geschichte in den Tagen des persischen Königs Ahasveros stattgefunden hat, der in seiner Königsburg in Susa war. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, damit ihr mal einen Eindruck kriegt ungefähr. Hier habe ich Susa in der Mitte von diesem persischen Reich. Alles, was hier grün ist, das ist das gesamte persische Reich. Und von Susa aus, also sehr zentral, nimmt das ganze Geschehen seinen Lauf. Und wir wollen dementsprechend mal einen Blick in dieses Königshaus werfen. Da ist also dieser König Ahasveros, der über 127 Provinzen regiert. Das ist sein gesamtes Reich, riesengroß. Und er ist dementsprechend eine Weltmacht zu dieser Zeit damals. Jetzt ist er nicht gerade ein bescheidener Mann, der zwar irgendwie mächtig ist, aber das nicht so raushängen lässt, sondern ganz im Gegenteil haben wir eben gelesen, Kapitel 1 in Esther, dass er eine riesengroße Party schmeißt. Und zwar mit dem Ziel, wie wir es gelesen haben, Esther 1, Vers 4, um den Reichtum seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau zu stellen, nämlich 180 Tage lang. Das war sein Hintergedanke. Und dazu hat er alle Fürsten und alle seine Knechte und alle Edlen und alles, was Rang und Namen hat, hat er dazu eingeladen. Und dann wurde erstmal ein halbes Jahr durchgefeiert. Also 180 Tage Party. Und am Ende von dieser Zeit hat er nochmal ein Fest gemacht, 7 Tage, wo er das gesamte Volk eingeladen hat. Und auch da wurde nicht gespart. Ja, alles war da, alles, was man sich denken kann, wünschen kann. Dekoration war top, wenn wir das so lesen da, was da alles aufgefahren wurde. Das Essen und Trinken war in rauen Mengen vertreten, ja, also Flatrate, könnte man sagen. Ja, so würden wir es heute bezeichnen. Vorbildlich ist, und das wird explizit ja auch erwähnt im Text, dass es aber sogar eine Trinkordnung gab. Und diese Trinkordnung war, keiner soll genötigt werden zum Trinken. Also, ich übersetze es mal ins heutige Deutsch, abfüllen verboten, ja? Um das mal in unserer Partysprache sozusagen. Es ging im Großen und Ganzen bei diesem König Ahasveros darum, dass er seinen ganzen Reichtum, sein ganzes Königtum, seine ganze Macht zur Schau stellen wollte. Und dann gab es, davon lesen wir, eine Parallelparty von seiner Königin Vasti, die für die Frauen im königlichen Palast ebenfalls so eine Feier auf die Beine stellt. Und die Stimmung in dieser ganzen Feierlichkeit in dem Gesamten kippt, als Ahasveros einfällt, dass er auch seine Frau, Vasti, vor den anderen zur Schau stellen könnte. Und dann gibt es so eine nette Umschreibung hier, Esther 1, Vers 10, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war. Das bedeutet, nett ausgedrückt, das bedeutet nichts anderes, dass er richtig einen Tee hatte, dass er richtig besoffen war. Ja? Und zu dieser Zeit, als er besoffen war, schickt er 7 Hofbeamte los, um seine Königin Vasti holen zu lassen. Und er will sie vorführen, vor den anderen, damit alle ihre Schönheit sehen. Und Vasti weigert sich, das zu tun, was ich menschlich gesehen auch gut nachvollziehen kann, wenn man sich mal in ihre Lage versetzt. Es ist ja verachtend, höchst verachtend für sie, vor dem besoffenen König und einer Horde von besoffenen Männern da jetzt irgendwie so zur Schau gestellt zu werden. Sie macht also diese ganze Sache nicht mit, was aber zum vorprogrammierten Konflikt führt. Zum einen war es damals keine Option, dem König irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu widersprechen. Ja, also es war kein Diskussionspartner, sondern es war ein König. Und zum anderen durchkreuzt Vasti ganz offensichtlich seine Pläne. Und dann kommt es zu einer interessanten Reaktion von diesem König Ahasveros. Da heißt es in Vers 12, da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Also er wurde stinksauer. Und interessant ist das Gedankenmuster, das dahinter steckt. mit dem wir wahrscheinlich in unserem Leben sogar auch ein Stück weit vertraut sind, wenn wir länger drüber nachdenken. Das Gedankenmuster ist nämlich, du tust etwas, das ich nicht will, du durchkreuzt meine Pläne, na warte, du wirst schon sehen, was du davon hast. Wir haben keine Zeit, so richtig tief in dieses Gedankenmuster reinzugehen, aber das sündige Denken von diesem Mann, das offenbart uns relativ viel über ein Problem namens letztendlich Zorn. Da ist die und die Person, die meine Erwartungen nicht erfüllt. Da ist die Person, die meine Pläne durchkreuzt. Da ist jemand, der meine Anerkennung gefährdet und der mich in schlechtes Licht rückt. Zusammengefasst, da ist jemand, der nicht tut, was ich will. Da ist ein starkes Begehren, starker Wunsch, das unerfüllt bleibt. Und unsere Reaktion, die Reaktion damals, aber unsere Reaktion auch heute oft, ist, dann werde ich zornig. Und unter Umständen werde ich all meine Kreativität aufwenden, um irgendwelche Rachepläne zu schmieden an dieser Stelle. Und das funktioniert wie so eine Kette. Erst ist dieser Zorn dann da und dann überlegt man sich, was kann ich jetzt tun? Und diese Rachepläne, die gehen von wütendem Brüllen, was wir schneller mit Zorn in Verbindung bringen, bis hin zu auf Distanz gehen, distanziertem Schmollen, Ignoranz, Gleichgültigkeit, Liebesentzug. Ja? All das sind Auswirkungen von Zorn oder können Auswirkungen von Zorn sein, auch wenn es gar nicht unbedingt immer so scheint. Und natürlich muss es nicht immer erst zur Tat kommen, sondern vieles an Rachegedanken, an Genugtuung und so weiter spielt sich in unseren Gedanken, in unseren Herzen ab. Ich weiß nicht, ob ihr euch wiederfindet in diesen Gedankenmustern, aber Zorn und Rachegedanken, da steckt letztendlich etwas hinter, was man mit dem Überbegriff lebensbeherrschende Begehrlichkeit ausdrücken könnte. Und dementsprechend, wenn wir merken, wir haben mit Zorn, mit Rache, vielleicht auch nur einen Gedanken zu tun, dann ist das genau der Punkt, wo wir ansetzen müssen, an unserer Begehrlichkeit und den Zorn so letztendlich bei der Wurzel zu packen. Ahasveros bietet uns in dieser Geschichte ein super Negativbeispiel, wenn es um Zorn geht. Ja, er lässt sich das natürlich nicht gefallen und schreitet zur Tat. Klar, sein Ruf wäre ja sonst ruiniert, wenn er jetzt untätig bleibt. Und bevor er zur Tat schreitet, berät er sich noch mit seinen Beratern. Es war damals so, das haben wir gelesen, dass der König 7 Berater um sich hatte, die als besonders weise dargestellt werden, die also rechtskundig und gesetzeskundig waren. Und mit denen bespricht er sich. Und er fragt die Männer, was soll er jetzt tun in dieser Geschichte? Und interessant ist, was da für eine Verbindung hergestellt wird von diesem Mann namens Memuchan. Wir lesen es nochmal, Vers 16 bis 18. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vasti hat sich nicht nur an dem König vergangen, sondern auch an allen Fürsten und allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros leben. Denn das Verhalten der Königin wird allen Frauen bekannt werden, sodass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden, da es heißen wird, der König Ahasveros befahl, dass die Königin Vasti vor ihn kommen sollte, aber sie kam nicht. Das werden die Fürstinnen der Perser und Meder heute schon allen Fürsten des Königs erzählen, wenn sie von dem Verhalten der Königin hören. Und daraus wird es schon genug Verachtung und Verdruss entstehen. Dieser Memuchan, einer von seinen Beratern, zeigt mit seinen Worten die Reichweite auf, die das Ganze annimmt. Könnt ihr erstmal denken, naja, eigentlich ist das ein Ehekonflikt zwischen Ahasveros und Vasti. Aber das hat eine viel größere Tragweite, weil sie mit ihrem Vorbild sind für alle Fürsten und für das gesamte Volk. Und dann funktioniert das Ganze nach dem Motto, ja, wenn die Königin das selbst tut, ja, dann können wir das auch, dann dürfen wir das auch. Ja, also vergleichsweise, wenn Angela Merkel heute Steuern hinterziehen würde und es würde rauskommen, wäre das ein Freibrief für viele Bürger in Deutschland, glaube ich, zu sagen, na, dann kann ich das ja auch machen. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Interessant ist also, welchen Einfluss dieses Vorbild von Menschen in hoher Verantwortung, wie wir das da sehen, welchen Einfluss dieses Vorbild hat oder was dem zugemessen wird und wie man durch sein eigenes Vorbild die Glaubwürdigkeit seiner Worte kaputt machen kann. Das ist ein Grundprinzip, was wir weiter runterbrechen können in unser Leben hinein. Ja. Wir können durch unser Verhalten, durch das, was wir tun, können wir die Glaubwürdigkeit, die Autorität, die Authentizität unserer Worte kaputt machen. Memuchan, dieser Berater, weiß um die Relevanz davon. Und in ihm steigt Angst auf, und zwar diese Angst, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist der Mann nicht mehr Herr im Haus. Das ist seine große Angst. Ja? Und dann tanzen die Frauen auf dem Tisch oder was weiß ich. Ja? Also auf jeden Fall geht es drunter und drüber. Und deshalb sein Vorschlag, an den König, lass die Königin Vasti absetzen, öffentlich, und dann schaffen wir Platz für eine neue, bessere Königin. Und ich wurde im Voraus der Predigt von einem lieben Bruder mal wieder angesprochen und wurde gebeten, doch an dieser Stelle etwas zu sagen, ganz grundsätzlich über die Beziehung zwischen Mann und Frau und hier für Recht und Ordnung zu sorgen an dieser Stelle mal. Ich werde das jetzt nicht tun, weil ich glaube, dass diese Stelle das gar nicht unbedingt zum Ausdruck bringen will oder darüber sprechen will. Wer sich damit beschäftigen will, kann in Epheser 5, Abvers 21 diese Stelle sich angucken. Okay? Oder wir können nachher darüber sprechen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das Ende vom Lied in dieser Geschichte ist, dass Ahasveros diesen Vorschlag annimmt und in seine ganzen Provinzen ein Schreiben schickt. Und dieses Schreiben besagt, dass jeder Mann in seinem Haus der Herr sein soll. Und jetzt könnte man sich sagen, naja, gut, interessante Geschichte, die vielleicht bei den Männern den Gedanken auslöst, ja, endlich sagt's mal jemand, ja, und bei den Frauen vielleicht eher, was ist dieser Ahasveros nur für ein ekliger und bekloppter Typ irgendwie, ne? Wie auch immer man diese Geschichte und die einzelnen Charaktere in der Geschichte bewertet, so hat sie doch eine viel größere Tragweite als im ersten Moment gedacht. Weil Gott selbst ist an dieser Stelle schon am Werk. Auch wenn eigentlich noch keiner etwas ahnt, kennt Gott schon den ganzen weiteren Verlauf der Geschichte und weiß genau, warum es nötig ist, dass Ahasveros seine Königin absetzt. Und auch wenn Gott mit Sicherheit nicht alles gut heißt, was dieser Ahasveros tut, so ist trotzdem auch Ahasveros und jeder weitere Herrscher in dieser Welt Gott und seiner Souveränität unterstellt. Und das macht die Bibel deutlich, zum Beispiel in Sprüche 21, Vers 1, wo es heißt, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Also kein Herrscher in dieser Welt kann tun und lassen, was er will einfach, sondern alle Herrscher sind Gottes Souveränität unterstellt. Und selbst wenn das für uns vielleicht manche Fragen auslöst und irgendwie unverständlich auch bleibt, ist das trotzdem eine Tatsache. Und Gott schreibt nicht seine Geschichte mit seinen Menschen und seinem Volk außerhalb dieser Welt, sondern inmitten dieser Welt. Und das ist die zweite Ebene, die wir sehen in diesem Buch Esther. Gott handelt souverän mit seinem Volk. Gott ist es, der von Anfang an das Ende der Geschichte kennt. Nicht nur der Geschichte von Esther, sondern von jeder Geschichte. Und wir werden im Laufe des Buches sehen, dass Gott die Geschicke lenkt. Und dass er sein Volk durch scheinbar interessante Zufälle bewahrt. Gott passt auf seine Leute auf und er kommt auch an sein Ziel. Und das ist eine Tatsache, die wir durchs ganze Alte Testament hindurch sehen und die bis in die heutige Zeit hineinreicht. Das ganze Alte Testament ist ja voll davon, dass man Gottes Volk sieht und das kennzeichnet sich vor allem durch Dinge wie Ungehorsam, wie Murren, wie Dreistigkeit, wie absolute Untreue gegenüber Gott. Man sollte eigentlich meinen, wenn man das so liest, immer wieder im Alten Testament, Gottes Maß muss doch irgendwann mal voll sein mit diesem Volk. Aber in seiner Gnade und seiner Treue bewahrt er sein Volk und kommt an sein Ziel mit seinem Volk. Und er hat seinem Volk, Volk Israel, eine ganze Reihe von Versprechen gegeben. Und an die hält er sich, unabhängig davon, was sie auch tun. Diese Versprechen sind zum Beispiel in 1. Mose 17, Vers 8, dass er ihnen das Land Kanaan zum ewigen Besitz geben wird. Das war so ein Versprechen, an das Gott sich gebunden hat. Oder Abraham gegenüber, das ganz Bekannte aus 1. Mose 12, Vers 3, wo er sagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott macht sich also durch diese Versprechen unheimlich verbindlich. Und diese Versprechen sind da und trotzdem kommen diese Versprechen nicht auf dem schnellstmöglichen Weg zur Erfüllung. Nicht auf dem direktesten Weg. Und zwar wegen der Halsstarrigkeit der Menschen. Viele Umwege, Sünde, Ungehorsam, all das, was Gott auch übrigens nicht für gut befindet, ist Teil dieser Geschichte und ist letztendlich in diesem Weg, den Gott mit seinem Volk geht, inbegriffen. Und so kommt Gott durch seine Souveränität mit seinen Leuten ans Ziel. Und so bewahrt er sein Volk Israel damals wie heute. Und dass es damals bewahrt hat, hat eine Relevanz, die weit über die Grenzen Israels hinausreicht. Sie reicht bis in unsere heutige Zeit und sie reicht sogar bis in dein und mein Leben. Weil wenn Gott Israel vor der Ausrottung nicht bewahrt hätte, dann hättest du und ich Jesus nie kennengelernt. Jesus wäre nie gekommen. Und ohne Christus, ohne Jesus, wären wir hoffnungslos verloren. Es hätte kein Kreuz gegeben, keine Sündenvergebung, keine dauerhafte Gnade, kein ewiges Leben bei Gott, keine Rettung, kein Evangelium, keine Gemeinschaft, keine Gemeinde hier in Bayreuth. All das wäre nicht, wenn Gott nicht sein Volk bewahrt hätte und letztendlich dann eines Tages Christus daraus hervorgehen lassen hat. Und umso dankbarer dürfen wir sein, dass Gott trotz seinem Volk und auch trotz uns souverän handelt. Und Gott sei aller Dank dafür, dass er Jesus geschickt hat, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam, damit du und ich Vergebung unserer Sünden bekommen dürfen und damit wir wieder in Beziehung mit Gott leben dürfen. Und ich darf jeden, der das noch nicht für sich persönlich angenommen hat und glaubt, einladen, sich auf die Suche zu machen nach diesem Jesus. Darüber nachzudenken, über dieses Angebot Gottes und das anzunehmen. Und ihr dürft gerne auf mich oder auch auf andere Leute hier in der Gemeinde zukommen und fragen, was es mit diesem Evangelium, mit diesem Jesus auf sich hat, wenn ihr es nicht wisst. Aber auch für viele von uns, die zu Gottes Volk gehören, allein durch Gottes Gnade, allein durch Jesus Christus, für uns gilt diese Wahrheit immer noch. Gott handelt souverän mit seinem Volk. Man kann das durch die ganze Bibel verfolgen, im Alten Testament, aber dann auch ins Neue Testament hinein, dass Gott schlussendlich auch mit den Gemeinden, die er teuer erkauft hat mit seinem Blut, als sein Eigentum, dass er auch mit ihnen ans Ziel kommt. Und obwohl Gott allen Grund hätte, die gesamte Gemeindelandschaft, inklusive auch unserer Gemeinde hier in Bayreuth, längst zu verwerfen, so ist es doch so, dass Gott treu ist und dass er in seiner Souveränität ans Ziel kommen wird. Und dann sehen wir eine dritte Ebene im Buch Esther, und das ist die persönliche Ebene. Das ist die Ebene, Gott handelt souverän in deinem Leben. In diesem Buch Esther sehen wir neben dieser großen Geschichte, die auf der Weltherrschaftsebene abspielt, und der eingebetteten Geschichte von Gottes Volk, sehen wir auch viele individuelle Geschichten oder einige individuelle Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Mordechai, Esther, König Ahasveros, alles Menschen, einzelne Menschen, die Gott im Blick hat. Also Gott hat nicht nur die großen Dinge dieser Welt im Blick, sondern auch die kleinen Geschicke von deinem und meinem Leben. Und man könnte eigentlich meinen, finde ich, wenn man so darüber nachdenkt, über diese ganzen Weltherrschaftsebenen und so weiter, könnte man denken, naja, Gott müsste eigentlich Besseres zu tun haben, als sich für mich zu interessieren. Aber dem ist nicht so. Er interessiert sich für mich, er interessiert sich für uns. Er tut nicht nur das, sondern es geht sogar noch weiter. Er steht souverän über unserem Leben. Und er hat zu 100% jedes Detail in unserem Leben unter seiner Kontrolle. Und das ist einerseits ein Trost und eine Hoffnung, weil man weiß, okay, da ist ein souveräner Gott, dem ich lebe, zu dem ich gehöre, und er regiert über mein Leben. Er passt auf mich auf. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass gerade diese Tatsache, Gott handelt souverän mit mir, je nach Zeit auch etwas ist, womit wir sehr stark zu knabbern haben. Es ist weniger ein Problem in den Zeiten, wo wir sagen würden, ja, das Leben läuft super und ich weiß, Gott ist ganz nah und Gott tut Gutes und ich weiß auch, erlebt das so, dass Gott ganz nah bei mir ist, habe super Zeit mit ihm. Ganz anders sieht es aus in Situationen im Leben, in denen ich weder aus noch ein weiß, wo Verzweiflung sich breit macht, Hoffnungslosigkeit, Grenzerfahrungen da sind, Leid auf einmal kommt. Und wir sind heute Morgen hier zusammengekommen, ganz unterschiedliche Menschen, und jeder von uns hat mit ganz anderen Dingen zu tun, mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, vielleicht auch mit ganz anderen Dingen zu hadern, die im Leben gerade so los sind. Sei es körperliche Krankheit oder körperliche Leiden im Allgemeinen, die einen irgendwie übermannt haben, oder eine ungewisse Zukunft auf der Arbeit oder im Studium, wo man auf Entscheidungen von anderen Leuten angewiesen ist. Vielleicht auch unerfüllte Sehnsüchte, unerfüllte Wünsche, Sehnsucht nach einem Partner oder Sehnsucht nach einem Kind oder was weiß ich, was sonst für unerfüllte Wünsche da sein könnten, die vielleicht über Jahre sich auch entwickelt haben. Selbstzweifel, die da sein könnten, vielleicht Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Aussehen, Begrenzungen meiner Fähigkeiten, Grenzen meiner Leistungsfähigkeit und auch meiner Belastbarkeit. Es geht nicht mehr so, wie es früher war vielleicht. Menschen in meinem Umfeld, die mich enorm herausfordern, die ich nicht ändern kann. Vielleicht auch Menschen, für die ich schon lange bete und denen ich schon oft versucht habe, das Evangelium zu bringen, aber ich merke, ich kann sie nicht bekehren. Angst und Sorgen, die vielleicht an einem nagen, die sich so reinfressen, oder familiäre Herausforderungen, alles Mögliche könnte das sein, wo wir mit zu kämpfen haben. Und es sind Dinge, die wir erstmal so nicht ändern können. Dinge, in die Gott uns so hineingestellt hat. Und folgende Gedanken machen sich dann ganz schnell breit. Gott könnte doch dies oder jenes tun. Warum tut er denn nicht? Hat Gott mich ganz vergessen? Liebt er mich überhaupt? Es kann ja sein, dass Gott es gut meint, dass Gott Interesse hat an den Menschen. Und das gilt auch für alle, aber nicht für mich. Ja, solche Denkweisen können da sein. Und es sind vielleicht heute Morgen der ein oder andere hier, der solche Fragen bewegt, der solche Fragen irgendwie hat. Und selbst wenn wir hier sitzen und sagen, naja, im Moment ist eigentlich alles soweit ganz gut, kennen wir diese Lebenssituation, in denen wir mit Gottes souveräner Führung hadern, wo unser Gottvertrauen auf die Probe gestellt ist. Und es sind zwei Dinge, die uns heute Morgen neu Mut machen sollen und die uns neues Vertrauen in Gott schenken sollen. Das erste ist die Geschichte Gottes mit seinen Leuten, wie wir sie zum Beispiel im Buch Esther sehen. Selbst wenn Gott nicht ständig offensichtlich in Erscheinung tritt, wie in diesem Buch, so ist er doch am Werk. Und wir dürfen das daran sehr deutlich erkennen. Beachtlich ist in diesem Buch auch bei den Geschichten von Mordechai, von Esther, von diesen Individuen, dass Herausforderungen, schwere Entscheidungen, Traurigkeit, Leid, ja Todesangst sogar, dass ihnen all das nicht erspart bleibt. Sie erleben ganz Ähnliches wie wir. Ja, ganz Ähnliches, was wir aus unserem Leben so kennen. Hilflosigkeit, Ängste, Verzweiflung, Fragen und Schwierigkeiten, all das ist bei ihnen präsent. Und selbst wenn wir in dieser Geschichte und auch in unserem Leben, in Gottes Geschichte mit uns, vieles nicht verstehen und auch vielleicht nie verstehen werden, warum Gott wie handelt, so dürfen wir doch uns als Menschen, die ihn lieben, in dieser Wahrheit geborgen fühlen, die Bernd am Anfang vorgelesen hat, dass die, die Gott lieben, wissen dürfen, dass ihnen alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28 war das. Und dabei ist eine Sache von ganz großer Wichtigkeit, von ganz großer Bedeutung. Ja, Gott lässt denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber dabei ist es wichtig, dass Gott edlere und höhere Ziele verfolgt in unserem Leben, als wir das tun. Während wir vor allem Gelingen und Beschwerdenfreiheit wollen, will Gott in unserem Leben vor allem Christusähnlichkeit. Und auf diesem Hintergrund muss man diesen Vers verstehen und wenn man in Vers 29 dazu nimmt, sieht man das auch sehr deutlich schon in diesem ganzen Kontext. Die vielen Geschichten in der Bibel, die Gott, in denen Gott sich als der erweist, der alles in der Hand hat, die können unser Vertrauen in ihn stärken, uns ganz neu Mut machen. Und ein zweites ist, was Gott noch viel vertrauenswürdiger für uns macht, ist der Blick auf Jesus. Das Kreuz, der Ort, wo Gott seinen eigenen Sohn hat für uns an deiner und meiner Stelle hängen lassen. Das Kreuz ist wie ein Anker, wo wir uns dran festhalten dürfen und Gewissheit haben dürfen über seine Liebe und über seine Zuwendung. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis und auch nichts, was Gott vertrauenswürdiger machen könnte als Jesus selbst, der unsere Sünde bezahlt hat und uns zu Gottes Kindern gemacht hat. Und dieser Blick aufs Kreuz, der kann uns immer wieder neu Mut machen. Und das ist genau das, was Paulus tut und wie er hinlenkt in Römer 8, Vers 32, den Vers, den wir eben nicht gehabt haben, aber der sich anschließt mit diesen Worten. Und damit will ich schließen. Er, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was kann mich also sicher machen, dass Gott souverän auch in meinem Leben handelt, auch wenn ich vieles nicht verstehe und auch wenn ich damit hadere? Es ist Jesus Christus und es ist das Werk, das er getan hat, woran ich mich klammern darf und immer wieder sehen darf. Ja, Gott ist für mich, Gott liebt mich. Und wir wollen uns Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen, um neu Mut zu bekommen auch, wollen es tun in zwei Liedern jetzt und dann nachher besonders im Abendmahl. Und ich darf die Band nach vorne bitten und will uns einfach einladen, aufzustehen und gemeinsam zu Gottes Ehre zu singen.